Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Rocket Espresso. Rocket Espresso ist ein namhafter Hersteller von hochwertigen und stylischen Espresso-Maschinen für zu Hause, aber auch für Cafés, Restaurants und nun auch für Heißeis-Institute. Jede dieser Maschinen, kleine wie große technische Kunstwerke, die das Headquarter in Mailand verlassen, wird von Hand gefertigt, was im Italienischen Fatto a Mano heißt und zugegeben deutlich besser klingt als auf Deutsch. Auch wenn Rocket Espresso noch keine 20 Jahre alt ist, gegründet wurde das Unternehmen 2007, so hat es sich doch bei Radsportlern und Triathleten einen großen Namen gemacht. Kein Wunder, ist Espresso-Kaffee das Lebenselixier des Ausdauersportlers in welcher Form auch immer. Schon vom großen Fausto Coppi, dem Radstar der 40er und 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wird gesagt, dass er sogar ein Rennen wie Mailand Sanremo unterbrach, um einen Espresso zu trinken, um es dann trotzdem noch oder vielleicht sogar gerade deswegen zu gewinnen. Übrigens, einer der leistungsfähigen Kaffeemühlen von Rocket Espresso trägt den klingenden Vornamen dieses Champions. In den Teambussen so renommierter Weltklasse-Radmannschaften wie Bahrain Victorious und Sudal Quickstep dampfen sowie zischen Rocket Espresso-Maschinen und manch Radprofi zelebriert seine Latte Art in bester Barista-Manier vor dem Rennen. Viele Fahrer, allen voran das britische Sprintass Mark Cavendish, verzichten auch zu Hause nicht auf die heißen Köstlichkeiten aus den leistungsfähigen verkrumpten Maschinen aus Mailand. Schließlich beherrschen sie das perfekte Zusammenspiel aus Temperatur und Druck, welches es braucht, um die köstliche Crema und den perfekten Geschmack zu erzeugen. Der Espresso darf nicht fehlen und er macht am Ende jede Trainingseinheit erst so richtig komplett, egal ob vor, während oder danach. Apropos Kaffee trinken während der Ausfahrt, der Coffee Stop gehört für manche zum guten Ton einer jeden Trainingsfahrt dazu. Idealerweise eher in der zweiten Hälfte der Tour. Zum guten Ton gehört auch das richtige Verhalten. Und Achtung, dafür hat Rocket Espresso einen kleinen Knigge für euch aufgestellt. Regel 1, egal wie geschafft du bist, geh noch einmal vorher ins Bad, mach dich ein kleines bisschen frisch, um den Espresso dann noch besser genießen zu können. Regel 2, der Helm gehört nicht auf den Tisch und die Handschuhe und die Bekleidungsstücke ebenso wenig. Leg sie daneben, damit dem Espresso der passende Raum gegeben ist. Teil 3. Schmeiß auf gar keinen Fall deinen Müll aus den Trikottaschen wie Riegel- oder Gelverpackungen sowie Tempotaschentücher mit auf den Tisch, sondern nimm den nächsten Abfallheimer. Und Regel Nummer 4. Wenn du mit einer Gruppe Kaffeeliebhaber ins Café kommst, dann zahlt am Ende des Tages nicht jeder einzeln, sondern ihr schmeißt euer Geld zusammen, legt noch ein Trinkgeld für den guten Kaffee obendrauf und dann ist die ganze Nummer als Kaffeestopp in jedem Falle abgerundet. Genieß deinen nächsten Espresso und wenn du Lust hast, diesen nicht nur aus einer Rocket-Espresso-Maschine zu trinken, sondern als Espresso-Liebhaber auch das passende Rad zu fahren, dann hat Rocket Espresso hier ein perfektes Angebot für dich. Unter shop.rocket-espresso.com findest du das Stelbel und Rocket Espresso Limited Edition Rennrad, ein aus Kolumbusrohren handgefertigter Stahlrahmen mit Campagnolo Superrekord 12-fach-Komponenten und Campagnolo Laufrädern. Der Italo-Renner ist limitiert auf 30 Stück und mit dem Code JUNKMILES erhältst du 20% Rabatt auf den Verkaufspreis. Schreibe bei Interesse einfach eine Mail an info@rocketespresso.com. Den Code, natürlich wie auch die E-Mail-Adresse, findest du auch unten in den Shownotes. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß! Liebe Junkies, ein freundliches Servus aus der neuen Aerodynamik-Hauptstadt Bad Wörishofen im Unterallgäu, beziehungsweise der Stadt, die es vielleicht noch werden will und werden wird in den nächsten Monaten. Ich wähle euch zu unserem Projekt des Windkanalbaus für Radfahrer und Triathleten noch umfangreich auf dem Laufenden halten. Das soll aber nicht das Thema der heutigen Stunde sein. Das Thema ist die Studie des Monats und in der heutigen Studie geht es um die Auswirkungen von Ultra-Ausdauerbelastungen auf den Hormonhaushalt. Es ist mir ein kleines bisschen
unangenehm, mich selber zu zitieren, aber ich mache das an der Stelle trotzdem. Die Studie ist von mir und meinen lieben Kollegen, vor allen Dingen Professor Dr. Carsten Köhler gewesen. Veröffentlicht wurde sie 2016 im International Journal of Sports Physiology and Performance. Und die Studie trägt den englischen Namen Association between Energy Balance and Metabolic Hormone Suppression during Ultra-Endurance Exercise. Will also heißen, untersucht wurde in dieser Studie der Zusammenhang zwischen der Energiebilanz, also klar dem Ergebnis aus Energiezufuhr und Energieverbrauch während einer sportlichen Belastung, und eben dem Zusammenhang auf den Hormonaushalt beziehungsweise den dann festgestellten Zusammenhang auf die Suppression, also die, wie sagt man, die Einschränkung oder den Niedergang ist das falsche Wort, den Rückgang des Hormonspiegels bei ausgewählten Hormonen. Was haben wir damals gemacht? Wir hatten eine Gruppe aus 14 Probanden, die das 1230 Kilometer lange Brevet-Paris-Brest-Paris gefahren sind. Und bei den Probanden war es damals so, dass wir umfangreiche Untersuchungen in dieser gesamten Studie gemacht haben, unter anderem auf den Energiehaushalt, den Flüssigkeitshaushalt, diverse metabolische Parameter wie Glucose, freie Fettsäuren, Glycerol etc., als aber auch auf diverse Hormonparameter. So zum Beispiel die Parameter Leptin, Testosteron, Insulin, als auch IGF-1. Was genau das bedeutet, erkläre ich euch später. Und haben die Radfahrer begleitet bei ihrem Rennen. Und das sah dann in etwa so aus, dass wir mit denen venöse als auch kapillare Blutabnahmen gemacht haben, vor, während und nach der Veranstaltung. Und vor allen Dingen, und das war ein durchaus großer Aufwand, wir haben die komplette Ernährung, die zugeführt haben, während dieses 54-stündigen Radprivés getrackt. Also wir hatten damals ein System, bei dem die Athleten unterschiedliche Kontrollstellen angelaufen sind. Da hatten die immer Zugriff auf eine einzelne Box, aus der sie sich essenstechnisch bedienen konnten. Und wir sind hingegangen und wie man sich vorstellen kann, haben wir an jeder Verpflegungsstation, wussten vorher, was in der Box drin ist, wussten danach, was nach der Ankunft und Weiterfahrt rausgenommen wurde. Und haben dann halt einfach geguckt, was unterwegs gegessen wurde, beziehungsweise was die Athleten dann noch an, Müll wieder mitgebracht haben, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht gegessen haben und so weiter und so fort. Also durchaus ein großer Aufwand und gar nicht mal so einfach zu erfassen, was dann 14 Athleten über 54 Stunden quer durch Frankreich letztendlich an Energie zuführen. Warum ich euch das heute erzähle? Bei so Ultra-Ausdauerbelastungen, also ich fange anders an. Wir sind es gewohnt, dass wir, wenn wir uns um grundsätzliche Ausdauerbelastung kümmern, bei der Verpflegung grundsätzlich immer das Thema Kohlenhydrate sicherlich an oberster Stelle steht. Also bei einem Triathlon, bei einem Marathon, bei einem Radrennen oder wie auch immer. Wir werden immer über kurzfristig verfügbare Energie aus Kohlenhydraten sprechen. Und wir machen uns sehr selten Gedanken über den limitierenden Faktor der Energiebilanz. Das liegt für gewöhnlich daran, dass so die normalen Rennformate, an derer wir uns bedienen, meistens nicht so lang sind, als dass das Energiedefizit am Ende so groß ist, als dass es zu einem Problem wird. Sofern wir aber Veranstaltungen haben, die zum Beispiel über mehrere Tage gehen, also wie jetzt hier Paris-Brest-Paris, das waren dann nicht ganz 2,5 Tage, aber 2¼ Tage, wenn man so möchte, als aber auch Veranstaltungen wie das Race Across America, Veranstaltungen wie Race Around, was es alles gibt, Italy, Ireland, Germany, vielleicht auch so Mehretappenveranstaltungen wie das Cape Epic zum Beispiel, diverse Gravelrennen, die mittlerweile ja auch alle gerne auch mal 800 Kilometer lang sind und so weiter und so fort. Bei genau solchen Veranstaltungen gilt es zu beachten, dass den Kohlenhydraten eine durchaus geringere Beachtung geschenkt werden darf, also keine geringe, sondern nur eine geringere, als bei den Veranstaltungen, wo wir zu nahezu 100% sagen würden, Kohlenhydrate sind das A und O, wie zum Beispiel bei einer Triathlon-Mitteldistanz. Liegt an folgendem Grund: Wir müssen uns immer überlegen, wir haben bei solchen Veranstaltungen einen gewissen Energieverbrauch. Ich mache einfach mal gerade ein Rechenbeispiel. Wir gehen mal davon aus, dass wir einen Energieverbrauch von ungefähr 800 Kalorien haben. Also je natürlich Intensität abhängig, ist klar. Aber wie gesagt, wir machen es fürs mathematische Beispiel einmal kurz sehr einfach. Viele von euch, auch die hier den Podcast hören, wissen, wir diskutieren dann darüber, ob wir eher 80, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Mittlerweile gibt es viele Diskussionen in Richtung 120 Gramm Kohlenhydrate. Wir stellen aber fest, selbst wenn wir die verarbeiten können, dann nehmen wir die nicht unbedingt so auf, als dass sie uns was bringen, sondern die werden einfach nur verstoffwechselt und nicht richtig aufgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen ein einfaches Beispiel. Ein Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kalorien Energie. Selbst würden wir 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen, dann wäre das trotzdem immer noch eine Energiezufuhr von 400 Kalorien in der Stunde, würde bei unserer Milchmädchenrechnung von eben heißen, wir haben ungefähr ein Energiedefizit von knapp 400 Kalorien pro Stunde, also 800 minus 400 ist 400. Und das ist bei einer 5-Stunden-Veranstaltung, wo dann da 2000 Kalorien stehen, überhaupt kein Problem. Wir haben körpereigene Fettspeicher, wir haben körpereigene Kohlenhydratspeicher, damit können wir das locker flockig abdecken. Wenn wir jetzt aber von den 24 Stunden 20 Stunden im Sattel sitzen und wir rechnen 20 mal 400 zum Beispiel, dann wird das Problem umso größer. Wenn wir das dann 5 Tage hintereinander machen, dann haben wir ein richtig großes Problem. Macht also sehr schnell deutlich, dass wir mit den Kohlenhydraten quasi keine Möglichkeit haben, ein akkumulierendes oder sich akkumulierendes Energiedefizit zu vermeiden, sondern wir werden zwangsläufig auch auf andere Makronährstoffe setzen müssen. In dem Falle bleiben uns 2 weitere zur Verfügung, Proteine und Fette. Und alleine aufgrund der Verträglichkeit etc. würden wir Proteine immer deutlich hinten anstellen, hätten also eine höhere, nicht hohe, aber höhere Bedeutung jetzt entsprechend den Fetten zugunsten im Vergleich zu Veranstaltungen wie einer Triathlon-Mitteldistanz oder einem Radrennen. Ich bleibe beim Beispiel. So, die Athleten damals von uns hatten die Anweisung, so zu essen, wie sie denn Lust hatten zu essen. Also wir haben keine Vorgaben in der Hinsicht gemacht, die waren ganz normal, die sind bei Highs gecoacht worden. Die waren daher auch durchaus erfahrener, was das Thema Verpflegung während des Rennens angeht. Natürlich haben die von uns im Vorhinein Tipps an die Hand bekommen, wie man sich während einer solchen Veranstaltung verpflegt. Aber die haben eben keinen exakten Fahrplan gehabt, dass sie jetzt diese und jene Mengen pro Stunde in irgendeiner Form zuführen sollten. Also die durften sich ad libitum, wie wir sagen, ernähren. Und konnten, also durften auch kohlenhydratseitig, fettseitig auf alles setzen, was ihnen beliebte. Der eine hat eher die Nüsse dabei gehabt, der nächste eher das Salamibrot, die anderen dann doch eher die Gels, vielleicht eher dann die nussigen Gels, wo ein paar mehr Fette drin sind, etc. pp. Das war also freigestellt. Ergebnis, welches dabei rauskam, ist folgendes. Die, ich beziehe das alles auf die Gesamtveranstaltung, auf diese 54 Stunden dieses Brevets. Es ist damals so gewesen, dass die reine Fahrzeit lag ungefähr, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube bei 44 oder 45 Stunden. Das heißt, die hatten eine Nichtbewegungszeit von Paris über Brest zurück nach Paris. In der Größenordnung von, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ich glaube es waren 8-9 Stunden. Lag daran, man muss immer an Kontrollstellen anhalten, sich einen Stempel holen, das kostet halt Zeit. Es sind auch rausgerechnet worden die reinen Rollerzeiten, wenn es dann mal bergunter ging. Und es ist auch rausgerechnet worden, wir hatten zwischendurch ein Unwetter, da haben wir 3-4 Stunden in irgendeinem Haus gestanden. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es ist lange her. Und wir heißt jetzt in dem Fall, ich war einer der Supporter und natürlich Studiendurchführer dann. Und das waren die Zeiten, die sie nicht gefahren sind. Ansonsten haben die Athleten eine Energieaufnahme gehabt in diesen 54 Stunden von durchschnittlich 19.000, ich runde, 700 Kalorien. Und das Interessante dabei war, dass die Schwankungsbreite der Energieaufnahme sehr groß war. Also das Minimum an Nahrungszufuhr eines einzelnen Athleten lag bei 13.600 Kalorien. Das Maximum eines Athleten lag bei 28.395 Kalorien. Also bitte immer rechnen auf 54 Stunden. Will also heißen, in dem Falle die durchschnittliche Zufuhr eines einzelnen, also der Fahrer lag bei 8.700 Kalorien pro 24 Stunden. Also ich sage immer wieder gerne, immer mal probieren, das mal nachzuvollziehen, immer mal versuchen, 8.700 Kalorien aufzunehmen, ist durchaus an 24 Stunden nicht ganz so einfach. Der dem gegenübergestellte Energieverbrauch lag durchschnittlich bei 25.300 Kalorien und das Ganze in einer Range zwischen 21.800, das war der geringste Energieumsatz, bis hin zu 30.567 Kalorien. Gemessen damals, die Athleten waren bestückt mit Powermetern. Wir haben vorher individuelle Regressionen gebildet aus Energieumsatz und Leistung und haben dann die Leistungsdaten letztendlich ausgewertet, also die SRM-Daten, die hatten alle SRM-Powermeter. Und konnten dann so den Energieverbrauch der Athleten ausrechnen. Es ergab sich also ein durchschnittliches Energiedefizit über die Gesamtveranstaltung von 5.500 Kalorien. Das war also die Minusbilanz in dem Fall. Das Besondere ist, die Range der Energiedefizite war relativ groß. Also wir haben von den am Ende 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Athleten, genau, da sind alle aufgelistet, haben wir in der Summe 12 Leute gehabt, die ein Energiedefizit hatten. Wir hatten sogar 2 Leute, die es geschafft haben, eine positive Energiebilanz zu haben. Unter anderem der Gewinner mit den 28.000 Kalorien Energiezufuhr. Ja, wir haben also Leute gehabt, die sind 54 Stunden Rad gefahren und haben trotzdem eine positive Energiebilanz gehabt. Das will man auch erstmal schaffen. Und muss man klar sagen, derjenige welcher ist der gewesen mit der zweithöchsten Leistungsabgabe. Ja, also der hat es einfach sehr ordentlich geschafft zu essen und hat halt 28.000 Kalorien aufgenommen während dieser 54 Stunden. Und die Energiedefizits, die schwankten dementsprechend, wie gerade angesprochen, zwischen 11.000 und Minus in dem Falle, also Defizit, bis hin zu 3.000 Kalorien plus. Also auch das ist letztendlich vorgekommen. Genau, jetzt muss man sich so vorstellen, das Ziel der Studie, die wir durchgeführt haben, in dem Falle, die veröffentlicht wurde. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Rad pudelwohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aero-Position oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei Highsize zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bikefitting bei Highsize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert und dann optimiert. Natürlich vor dem Hintergrund deiner körperlichen Beweglichkeit und Stabilität, die im Vorhinein überprüft wird. Die Highsize Bikefitter optimieren nicht nur deine Position, sondern haben ein großes Sammelsurium an helfendem Material zur Hand. Eine entsprechende Auswahl an Sätteln, Schuhen, Einlagen und Vorbauten hilft dir, deine optimale Position und dein optimales Material zu finden, um den maximalen Spaß und Komfort auf deinem Rad zu erleben. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet Highsize Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de/bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ist damals gewesen, dass wir wissen wollten, inwieweit diese Energiebilanz oder das Defizit in einem Zusammenhang steht zu den Auswirkungen auf den Hormonaushalt. Die Ergebnisse sind damals gewesen wie folgt. Wir haben untersucht die Hormone Leptin, vor allen Dingen Testosteron, IGF-1, Insulin und Ghrelin. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es gab quasi keine nennenswerte Auswirkung auf die Hormone Ghrelin und Insulin. Die auffälligsten Ergebnisse hat es gegeben bei den Hormonen Leptin, Testosteron und IGF-1. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz zur Erklärung, was diese Hormone überhaupt für eine Funktion haben, müssen wir uns Folgendes vorstellen. Also Testosteron haben wir alle schon mal irgendwie gehört. Letztendlich, relativ einfach erklärt, ist natürlich ein androgenes Steroidhormon. Das heißt, ein Hormon, was vorrangig in den männlichen Geschlechtsorganen beziehungsweise zu Teilen in der Nebennierenrinde synthetisiert wird. Und Testosteron hat nicht nur die Funktion der Entwicklung unserer Geschlechtsmerkmale, sondern ist natürlich vor allen Dingen auch ein anaboles Steroid, wenn man so will, also ein anaboles Hormon, welches über die anabole Wirkung am Ende eine positive bzw. stimulierende Auswirkung auf unsere Proteinsynthese hat. Also klares Hormon oder eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste, welches wir zum Beispiel brauchen für die Hypertrophie der Muskulatur. Leptin demgegenübergestellt, auch ein ganz spannendes Hormon. Wir bezeichnen das auch manchmal als das Fetthormon oder das Hungerhormon, so ist der richtige Begriff. Denn das Hormon Leptin wird letztendlich in unseren körpereigenen Fettzellen gebildet. Und je nachdem, wie viel wir von diesen Fettzellen haben oder verbrauchen, haben wir unterschiedliche Leptinspiegel. Und die Aufgabe des Leptins in unserem, im Zuge des Hormonaushalts ist, dass das Leptin uns oder dem Körper eine Information übermittelt über den Verfügbarkeitsstatus von Fettspeichern im Körper. Relativ einfaches, analoges Beispiel. Es ist so, dass wir bei speziell übergewichtigen Menschen liegt häufig eine dauerhaft erhöhte Leptinkonzentration im Blut vor, weil je mehr Fettspeicher ich habe, desto mehr wird das Signal ausgesendet, ich habe genügend Fettspeicher, also beziehungsweise habe einige davon. Genügend ist immer so eine Relation, wo man sagen muss, so richtig entscheidet der Körper ja nicht darüber, was genügend ist, weil er ja immer noch evolutionsbiologisch irgendwie so getrimmt ist, dass er auf jeden Fall Fette einlagern muss. Und jetzt ist das so gewesen im Zuge von Paris-Brest-Paris und der Studie muss man sich überlegen, wenn ein Energiedefizit sich anhäuft, dann werden Körperfettspeicher auch irgendwo freigesetzt. Das haben wir auch daran erkannt, dass freie Fettsäuren vermehrt vorhanden waren nach dem Rennen. Und dann wird das Signal quasi ausgesendet, Leptinkonzentration ist reduziert, Körperfettspeicher wird also abgebaut und dadurch geht manchmal ein Hungergefühl oder wird dann das Hungergefühl gesteuert, je nachdem, ob es jetzt etwas größer werden darf, um zuzuführen oder vielleicht weniger groß. Genau, das dritte Hormon, was ich eben angesprochen habe, IGF-1, die Abkürzung steht für Insulin-like Growth Factor 1, also ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor. Der hat letztendlich eine stimulierende Wirkung auf den Wachstumsfaktor, also das Growth-Hormon. Und ist für uns ganz wichtig als auch Stimulator für Proteinsynthese, spielt auch eine untergeordnete Rolle in der ganzen mitochondrialen Biogenese, also wenn es um die Anpassung der Mitochondrien, um die Steigerung der Sauerstoffaufnahme und so weiter geht. Also letztendlich auch ein sehr wichtiges Hormon in puncto Adaptation im Training zum Beispiel auch. Ergebnisse, die dabei rauskamen. Die Leptinkonzentration, also dabei rauskam, heißt, wir haben eine venöse Blutabnahme unmittelbar vor dem Rennen gehabt, also in einem Zeitraum von 3 bis 6 Stunden und wir hatten eine venöse Blutabnahme direkt nach dem Rennen und dann in einem Zeitraum von 12 und 24 Stunden nach dem Rennen. Also es gab quasi 4 Messzeitpunkte, Pre, Post, 12 Stunden Post, 24 Stunden Post. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass die Leptinkonzentration als auch die Testosteronkonzentration, als auch die IGF-1-Konzentration deutlich reduziert gewesen sind. Also die sind halt gesammelt, ich erkläre es vielleicht mal anders, aber der Körper hat als Antwort auf diese Belastung seinen, wenn man so will, Hormonhaushalt, vor allen Dingen den Hormonhaushalt, der irgendwie mit einer zum Beispiel Reproduktion, also Testosteron, als aber auch mit einer Adaptation im Training, was ja auch nicht unbedingt lebenswichtig ist, muss man sagen, komplett runtergefahren. Also der hat sich mehr oder weniger in so eine Art katabolen Ruhezustand ist falsch, aber Notzustand, wenn man so will, befunden, weil der halt eben diese Belastung zu absolvieren hatte. So, und dann gab es die Besonderheit, dass der Unterschied gewesen ist zwischen Leptin, Testosteron und IGF-1, dass zumindest das Testosteron die Antwort nach 12 Stunden gegeben hat, dass es sich leicht erholt hat, ja, also 12 Stunden nach Zielankunft, wohingegen die Antwort von Leptin und IGF-1 gewesen ist, dass die auch nach 12 und nach 24 Stunden immer noch signifikant reduziert waren. Ganz spannendes Ergebnis, als dass der Hormonaushalt wirklich mindestens Stunden bis Tage braucht, um sich von so einer Veranstaltung zu erholen, wohingegen, auch das war Teil der Untersuchung, man zum Beispiel sagen konnte, dass das Immunsystem, also gerade so rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, die ganzen immunologischen Parameter, die waren sehr schnell wieder auf normal Null. Also die waren sehr schnell wieder, spätestens nach 24 Stunden sah das nicht mehr so aus, als hätten die irgendeine Extrembelastung hinter sich gehabt, sondern es waren absolute Normalwerte. Hätten wir jetzt zum Beispiel den Kohlenhydrathaushalt gemessen, also zum Beispiel die Glykogenspeicher, dann hätten wir auch da festgestellt, dass sich das sehr zügig wieder normalisiert, wohingegen, wie gesagt, der Hormonhaushalt dann entsprechend auf jeden Fall sehr deutlich runtergefahren war. Es gab eine, und das war auch eines der Hauptmerkmale oder Hauptfragestellungen der Untersuchung, es gab eine ganz besondere Beobachtung, nämlich, dass man sich das so vorstellen muss, es gibt ja ein Energiedefizit, was sich angehäuft hat. Alle haben die gleiche Belastung, sind die gleiche Belastung gefahren, aber die Probanden hatten unterschiedliche Energiedefizite. Wie eben schon gesagt, irgendwo in einer Range zwischen 11.800 Kalorien minus und 3.500 Kalorien plus. Also irgendwie hatten alle die gleiche Belastung hinter sich, aber natürlich unter einem ganz anderen Energiehaushaltstern, der da schien und natürlich entsprechende Auswirkungen hatte. Und das Besondere, was wir herausgefunden haben, ist, dass zwischen IGF-1 und der Energiebilanz eine große positive Korrelation vorlag, will also heißen, je größer das Energiedefizit gewesen ist, desto größer war die Suppression von IGF-1, wohingegen es zwischen dem Energiedefizit und Testosteron und eben Leptin keinen übergeordneten Zusammenhang gab. Also für alle die, die eine Suppression erfahren haben zwischen Leptin und oder in für das Hormon Leptin und für das Hormon Testosteron, war das Energiedefizit nicht entscheidend, sondern da ging es um die Belastungsform, der alle unterlegen haben in Form von 1230 Kilometer Radfahren. IGF-1 hingegen war aber stark abhängig davon, ob das Energiedefizit eher hoch oder eher niedrig war. Also wirklich spannende Ergebnisse, auch nicht zu erwarten. Und wir durften damals von uns behaupten, dass wir quasi die Ersten waren, die überhaupt am lebenden Objekt, wenn man so will, diese Form von Energiedefiziten über eine derartige Ultra-Ausdauerbelastung in Verbindung zu eben diesen Hormonparametern gestellt haben. Das war eine ziemlich schöne Sache. Learning daraus, sobald die eigene sportliche Belastung über ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, normales Level an Belastungsdauer geht, und ich darf hier das Beispiel bringen, eine Ironman Langdistanz ist für mich was, wo ich sagen würde, da sind wir so langsam aber sicher an der Grenze angekommen. Also wer die in 14 Stunden absolviert, soweit okay, bringt zudem den vermeintlichen Vorteil mit sich, dass man das nächsten Tag nicht nochmal machen muss. Deswegen wäre theoretisch eine Suppression im Hormonhaushalt, ich sag mal, relativ egal. Ja, man hat danach genug Zeit, sich zu erholen. Sobald aber die Belastung über eine derartige Zeitdauer hinausgeht und ich im Zweifelsfall sogar am Folgetag nochmal belastungsfähig sein soll, kann ich mir natürlich überlegen, dass diese Suppression im Hormonaushalt natürlich immense Auswirkungen hat auf die Regeneration, auf die Erholungsfähigkeit für den nächsten Tag, auf die, alles was so dazugehört, auf das Wiederbeleben des Hormonaushalts, um dann entsprechend auch Muskelregeneration zu betreiben, Muskelwachstum zu betreiben etc. pp. Und sobald meine sportliche Belastung diese Dauer erreicht, sollte ich mir auf jeden Fall über meine Zusammensetzung der Ernährung Gedanken machen. Meine pauschalen, aus der hohlen Hand geschossenen Tipps bei sowas ist immer, auf jeden Fall deutlich kreativer werden, als einfach auf irgendwelche Gels und Riegel setzen, weil die enthalten meistens nur Kohlenhydrate und sind demnach zu niedrig kalorisch, als dass wir unsere Energiezufuhr darauf alleinig aufbauen könnten. Und dann vor allen Dingen auch, und das war auch großer Teil der Studie, die klassische sensorische Sättigung im Blick behalten. Also sensorische Sättigung, jeder kennt es, also hat es wahrscheinlich schon mal erfahren. Ich habe das 12. Gel gegessen im Rennen und das 13. geht einfach nicht mehr runter, weil ich es einfach eklig finde. Und das ist das, was durchaus, also es ist ein bekanntes Phänomen. Das kommt daher, dass die Sensorik im Mund irgendwann einfach überdosiert viel Zucker bekommen hat und deswegen nicht mehr mitspielen will. Und auch um das letztendlich zu vermeiden, würde ich immer viel auf normale Ernährung setzen. Also ich kann ein bisschen erzählen, wir sind danach mit ähnlichen Probanden das Race Across America gefahren. Das war natürlich eine deutlich größere, längere Veranstaltung und ich habe die damals viel verpflegt mit normaler Ernährung, wie zum Beispiel Pizza. Ja, also hört sich jetzt bescheuert an, aber das war ein Zweierteam, die sind abwechselnd gefahren, die hatten genug Zeit in Ruhe zu essen und nicht auf dem Rad essen zu müssen. Und eine Pizza ist etwas, also viel mehr Kalorien kriege ich nicht auf einen halben Quadratmeter, so ungefähr. Und das ist vielleicht verdaulich nicht ganz leicht, aber die Belastung ist halt auch so moderat, dass man das auch auf dem Rad gut verdauen kann. Und wir sollten da auch bedenken, auch eines der Phänomene, dass bei einer derartig niedrigen Intensität häufig die Kohlenhydrataufnahme auch nochmal reduzierter ist als bei einer höheren Intensität. Das heißt, selbst wenn wir die 90 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen bekämen, heißt das nicht unbedingt, dass wir die in höchster Eile auch verdauen. Und umso eher sollten wir auf andere Stoffe wie zum Beispiel Fette, vor allen Dingen auch zum Beispiel mittelkettige Fette setzen. Also es gab damals jeden Kaffee, jede Brühe mit klassisch Kokosöl, Kokosfett, jedes Sandwich hatte extra Mayonnaise, Pizza war ein Ding und das natürlich dann trotzdem zuzüglich zu der halbwegs normalen Sporternährung in Form von Riegeln und Co. einfach aus organisatorischen Gründen. So ein Riegel passt halt besser in die Trikottasche als eine halbe Salami-Pizza. Und genau, dadurch haben wir es dann beim Race Across America in jedem Fall sehr gut vermieden, irgendwelche übermäßigen Energiedefizite einzugehen, weil die hätten uns halt in 6 Tagen Belastungszeit auf jeden Fall letztendlich nicht gut getan. Also, abschließend, ich sag nochmal den Titel, Association Between Energy Balance and Metabolic Hormone Suppression During Ultra-Endurance Exercise. Arbeitsgruppe Geßmann et al., besonders gegrüßt sei Carsten Köhler, erschien 2016 im International Journal of Sports Physiology and Performance. Ich hoffe, das hatte einen kleinen Mehrwert für euch. Sage vielen Dank und Besonderheit, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Es gibt also nächste Woche, anders als normal, keine Junk-Miles-Pause, sondern wir hören uns wieder. Wir werden noch die ein oder andere Extra-Folge bis zur Sommerpause einlegen. Extra alles für euch. Lieben Dank fürs Zuhören. Habt eine tolle Woche noch. Bis dann. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!